Sind Sie neidisch? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich versuche mal, Sie ein wenig neidisch zu machen. Da gibt es ein paar Leute, die richtig abzocken, die Millionen verdienen, obwohl sie im Grunde nichts anderes machen, als andere zu entlassen. Und dann die Hartz-IV-Empfänger. Ich habe es aus der Bild-Zeitung und denen kann man ja nun definitiv glauben. Da hat ein Professor Friedrich Thiessen von der TU Chemnitz festgestellt, dass die da unten, heißt es ja dann immer, und gemeint sind die, die ja angeblich nicht arbeiten wollen, viel zu viel Geld bekommen. 132 Euro im Monat, das muss voll und ganz reichen. Aber mal unter uns, wer kommt denn bitte mit 17 Euro für Kleidung und Schuhe etwa für die Kinder oder mit 68 Euro für Lebensmittel im Monat klar, egal ob man nun was tut oder nicht? Also, Thema Neid. Wir arbeiten uns zu Tode und die da oben zocken ab. Und die anderen, die tun nichts. Da wird man richtig aggressiv. Fühlen Sie den Neid allmählich? Aber wir machen noch anderes in der Sendung, als den Sozialneid zu schüren. Zunächst wollen wir über die tatsächlichen und höchst überraschenden wirtschaftlichen Verhältnisse bei uns sprechen. Und darüber, dass die einen angeblich zu viel verdienen und die anderen angeblich ja nichts tun. Dann blicken wir auf die neidische Götterwelt. Wie gingen andere Kulturen, wie gehen Religionen mit Neid um? Es gibt erstaunliche Vorschläge. Grün vor Neid, wie entwickeln sich Neidgefühle in der Kindheit? Was kann man gegen Neid tun? Und nach der Psychologie des Neids fragen wir nach dem Neid als Faktor der Veränderung, der positiv motivierenden Seite jenes Gefühls, das ja als sogenannte Todsünde gilt. Sie sehen, es gibt wirklich viel zu tun heute. Neid ist ein sehr komplexes Phänomen, das Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Psychologie, Religion, die Medien und nicht zuletzt unseren Alltag bis in die Details hinein berührt. Die Themen diskutieren wir auch heute wieder in bewährt interdisziplinärer Weise. Und deshalb möchte ich Ihnen die Gäste meiner heutigen Sendung vorstellen. Zunächst Verena Kast. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Psychotherapeutin, Psychologin und bekannt als Autorin, unter anderem auch zum Thema Neid. Dann begrüße ich Josef Wieland. Guten Abend.
Guten Abend.
Industriekaufmann, Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph am Konstanzer Institut für Wertemanagement, kurz KIEM, wo er sich als Direktor des Instituts mit Unternehmensethik befasst. Und ich begrüße Detlef Clausen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Soziologe und Publizist, Professor für Gesellschaftstheorie, Kultur- und Wissenschaftssoziologie an der Leibniz-Universität Hannover. Nochmal zurück zum Sozialneid. Stichwort Banker und Manager. Die verspekulieren sich. Die verjubeln unser Geld und wir alle bezahlen, wenn der Staat, also wir, zuschießen. Und Sie wissen vielleicht, die Europäische Zentralbank, EZB, hat aus Sorge vor sogenannten Liquiditätsengpässen gerade 70 Milliarden Euro in den Markt geschossen. Frage ist, was kommt bei uns in Deutschland noch? Ulrich Schröder, Chef der KfW-Bankengruppe, eine Bank des Bundes und der Länder, hat noch am Montag der insolventen US-Investmentbank Lehman Brothers 300 Millionen Euro überwiesen. Möglicherweise stellt sich heute raus, sind es auch mehr. Und dann erfährt man, dass Schröder gerade im Vergleich zu seiner Vorgängerin eine Gehaltsverdopplung durchgeboxt haben soll. Einkommen jetzt ungefähr 800.000 Euro pro Jahr. Die einen verbrennen Geld und verdienen gut daran und die anderen sind ausgeschlossen vom Kreislauf des Geldes. Neidisch? Ich muss gestehen, dass uns das bei der Recherche wirklich ein bisschen ratlos gemacht hat. Und das sind wirklich die ganz offiziellen Zahlen. Ich wiederhole das nochmal, es stimmt wirklich. Die Gruppe der sogenannten Gutverdiener, das sind Menschen mit einem Einkommen über 37.500 Euro, machen 26,8% der Bevölkerung, also Pi mal Daumen, ein Viertel der Bevölkerung aus. Und die zahlen 80% der festgesetzten Lohn- und Einkommenssteuer. Und 8,2% aus dieser Gruppe sind jetzt Menschen, die mehr als 66.000 Euro im Jahr verdienen, pardon, nicht im Monat. Und die allein sorgen für, das wäre ein bisschen viel, und die sorgen für 50% des gesamten Lohn- und Einkommenssteueraufkommens in Deutschland. Nachdem ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, Herr Wieland, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Warum ist denn da irgendjemand auf die Reichen überhaupt neidisch?
Na, ich glaube, es geht auch in unserer Gesellschaft nicht darum, auf die Reichen neidisch zu sein, weil das würde nicht erklären, warum wir praktisch kontinuierlich seit Jahren diese Diskussion haben über die Medien. Und da sind ja praktisch alle Gegenstand, Reiche, Arme und so weiter. Mhm. Naturgemäß müsste der Mittelstand am neidischsten sein, weil der nach oben und nach unten verlieren kann. Das ist aber nicht der Fall. Was da passiert? Und ich glaube, passiert ist, Neid ist sozusagen der Referenzpunkt von Gerechtigkeit. Und in unserer Gesellschaft ist, glaube ich, das System der Gerechtigkeit zerbrochen. Der Konsens, der die Marktwirtschaft begründet hat nach dem Krieg, ist zerbrochen. Da hat sich frei vagabundierendes Moralkapital angesammelt, das sich auf alles stürzt, was wie Ungleichheit aussieht. Und deshalb haben wir die Diskussion, Spreizung von Einkommen, der Zugang zu Sozialsystemen, Arbeitslosigkeit nur als vorübergehendes Phänomen, Rente gesichert, all diese Dinge sind weg. Und die Leute sind unsicher und ich glaube, daraus gibt es eine Diskussion, dass die Menschen tatsächlich nach einer neuen Gerechtigkeitsorientierung suchen. Dazu kommt, dass wir in Deutschland eine spezielle Variante der Gerechtigkeit immer gut fanden, nämlich die Verteilungsgerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt im Griechischen, wie kann ich jemand gerecht werden? Im Deutschen heißt das, was steht mir zu? Und wenn jemand was bekommt, steht mir auch was zu. Das haben wir über 40, 50 Jahre gezüchtet, auch über die Politik und so weiter. Der Traum ist zerbrochen. Und ich glaube tatsächlich, die Diskussion, die wir hier vorgeführt bekommen haben, ist der Ausdruck eines moralischen Vakuums, in dem kein Konsens mehr darüber besteht, was eine gerechte Verteilung ist, was moralisch in Ordnung ist und wo es keine Führung gibt, die diese Fragen aufklärt.
Teilen Sie die Ansicht, Herr Clausen?
Naja, ich denke, man im Großen und Ganzen kann ich dem sehr zustimmen, was eben gesagt wurde. Ich denke, man muss nur auf ein ganz zentrales Problem, die Vergleichbarkeit, und das in die Vergleichbarkeit in der Gesellschaft beruhte auf der Arbeit. Nicht? Und das heißt eben, dass man sich an dem Maßstab an Arbeit orientierte. Wer arbeitet wie viel? Und da kann man dann auch Einkommensdifferenzen, kann man da auch feststellen. Und da müssen nicht alle gleich verdienen oder sonst etwas. Das, nicht, das ist eine Basis für den Konsens. Aber das hat sich verändert. Nicht? Die das Zentrale in der Gesellschaft ist nicht mehr die Arbeit. Und das heißt, die Spitzengehälter können wir nicht mehr mit Leistung in Beziehung setzen. Das nicht, da geht es um was anderes. Da geht es eben wirklich um Verteilung. Und auch diese Gehälter, das ist ja ein Unterschied. Das sind ja nicht alles gleiche Einkommen, Geldeinkommen oder sonst etwas, nicht, sondern das ist eine Verteilung von Macht, nicht, und Status, nicht. Und das macht an der oberen Spitze das aus. Und unten ist es genauso. Das darf man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Da gibt es die arbeiten wollen. Tatsächlich ist unter dem Druck der Globalisierung nicht die Arbeitsanforderungen an Arbeitsleistung enorm gestiegen. Dann gibt es diejenigen, die arbeiten wollen und nicht können. Nicht? Für die ist es ganz bitter. Nicht? Und das ist auch das, was mit der Hartz-IV-Diskussion. Also für die ist es echt ganz bitter. Und dann gibt es die paar, aber das sind wirklich nicht besonders viele, aber die Bild-Zeitung liebt die ganz besonders. Und man möchte sagen, die Bild-Zeitung ist eigentlich die Zeitung des Neides. Und das heißt,
konnte man heute wieder gut sehen.
Also ja, die stimmt, bestimmt aber das Kommunikationsklima. Und die Bild-Zeitung, die hetzt nach oben und die hetzt nach unten.
Aber es gibt ein interessantes Seitenphänomen daran. Es gibt keinen Neid auf Filmschauspieler, Spitzensportler und so weiter. Und die verdienen alle so viel, dass Herr Ackermann blass werden würde.
Ja, aber die sehen. Bild-Zeitung macht das auch, zum Beispiel mit Jan Ulrich.
Ja,
zum Beispiel.
Das war eine super Schweinerei. Ich glaube, was wir genauer sehen müssen, ist, dass moderne Gesellschaften nicht nur für Leistungen entlohnen, weil die eben großenteils in der Form gar nicht mehr messbar sind mit Arbeit, sondern wir haben im Grunde genommen drei Entlohnungsmodi. Das eine ist Leistung, das andere ist Bedürftigkeit. Das gibt es ja auch noch in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch Einkommen für Status. Und die letzteren, die Sportler, die Stars und so weiter, die werden nicht für ihre Leistung bezahlt, sondern für ihren Status.
Trotzdem, verstehe ich es nicht. Das könnte mir doch eigentlich, also Mittelschicht, ja, Sie haben zu Recht gesagt, nach oben und nach unten neidisch sozusagen oder ängstlich. Das könnte mir doch eigentlich egal sein, wenn da ein paar Leute mehr Geld verdienen und dafür sorgen, dass es Schulen gibt, Straßen gibt und so weiter und so fort. Frau Kast, vielleicht können Sie mir helfen. Warum? Gibt es dann trotzdem diesen Neid?
Also zum einen bin ich einfach gar nicht so sicher, dass dieses Thema wirklich das Neidthema ist. Über das Thema ist eben, da ist keine Gerechtigkeit, ich kann keine Gerechtigkeit herstellen und das ist Wut.
Okay.
Wenn es jetzt aber Neid wäre, also dass jetzt jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist, der glühenden Neid empfindet auf jemanden, der jetzt so viele der Steuern bezahlen würde, dann würde ich das auch als ein psychologisches Phänomen anschauen, weil Neid ist ja ein universelles Gefühl, das wir haben. Und Neid kommt ja aus der Idee heraus, ich bin zu kurz gekommen. Und der Neid schaut mit Vergrößerungsgläsern auf das, was die anderen haben, und auf Verkleinerungsgläser auf das, was ich selber habe. Mhm. Also das, was die anderen haben, wird einfach vergrößert und was ich selber habe, wird verkleinert. Und da kommt dann dieser Ärger und dieses Gefühl, ich ich muss es auch haben. Und das, finde ich, ist bei diesem Sozialneid eigentlich nicht der Fall. Also ich finde, das Ärger darüber, dass man das Gefühl hat, Gerechtigkeit gibt es nicht mehr, gefällt mir gut.
Könnte man das nicht, eigentlich klingt jetzt platt, aber könnte man das nicht ganz einfach lösen und sagen, Unterschiede wird es in der Gesellschaft immer geben. Das sind Unterschiede im Status, Sie haben es angesprochen, im Verdienst, was auch immer. Darum geht es nicht. Mit den Unterschieden würde ich praktisch die Menschen auslöschen, wenn ich die Unterschiede auslöschen würde. Aber Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass ich einen Zugang kriege, Zugang zu Bildung beispielsweise, für alle, egal wie viel ich verdiene, Zugang zu Arbeit, Zugang auch zum Internet und solchen Sachen. Wäre das nicht im Grunde genommen die beste Übersetzung heute für Gerechtigkeit?
Ja, ich denke, wir müssen umschalten, sicherlich von Verteilungsgerechtigkeit eben auch auf Chancengerechtigkeit, auf Zugangsgerechtigkeit, auf Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelnen. Und zwar auch, um etwas aufzugreifen, was Sie, Frau Kass, gesagt haben. Ich glaube auch, dass eben mit dem Durchrütteln der Gesellschaft eben Identitätsverluste verbunden sind. Wer bin ich? Was bin ich wert? An welche Stelle gehöre ich eigentlich hin? Wer steigt hier auf und nicht? Und diese Neiddiskussion wird nicht einfach über Einkommensunterschiede gesteuert. Die wird auch nicht einfach gesteuert über Unterschiede überhaupt, sondern sozusagen mit dem Infragestellen des Platzes, den ich in der Gesellschaft habe und den Versuch, mir eine Identität zu verschaffen, indem ich mich mit anderen vergleiche. Und das erleben wir im Moment massenweise, dass sozusagen eben dadurch, weil die Einkommensspreizungen größer werden, niemand mehr sicher sein kann seines Platzes in dieser Gesellschaft. Alles, selbst der Banker kann, wie wir auch gesehen
aber
haben,
sehr schnell arbeitslos. Aber dann reden wir über Angst, dann reden wir nicht über Neid. Ne?
Doch, wir reden auch über Neid, über Menschen, die ihren Platz haben und sozusagen sich nicht bewerten können im Verhältnis zu anderen. Das ist nicht nur Angst.
Ja, aber Angst und Neid hängen zusammen.
Angst,
und
Neid, Ärger, gehört alles zusammen.
Ja, okay, aber da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, dass irgendwie Neid auch etwas mit Hass zu tun hat und mit sozialer Aggressivität zu tun hat. Und also nicht, da kann man eben darüber diskutieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, traditionell Neid zu verteufeln. Nicht? Aber im Grunde genommen, wir müssen den Neid als ein soziales Phänomen zunächst einmal anerkennen, analysieren. Und dann können wir sehen, kann man den Neid in was Produktives verwandeln.
Super Stichwort, weil genau darum ging es im alten Griechenland. Und natürlich sind die griechischen Helden noch wirkliche Helden. Sie sind ja im Grunde genommen unsere Vorbilder, Heldenvorbilder. Ebenso wie die Götter damals noch richtige Götter waren. Aber da sie zugleich natürlich auch Mythen sind oder waren, stellen sie nichts anderes dar als unsere eigenen vergrößerten Schatten auf der Leinwand unserer Sehnsüchte, Ängste oder vielleicht auch der Wut. Die Götter sind neidisch wie wir. In der Wurzelkultur des Abendlandes hat man das verstanden. Schließlich waren die Griechen ja auch verantwortlich für die Geschichten, auch über diese neidischen Götter, die sie aufgeschrieben haben und aus heutiger Sicht eben erfunden haben. Doch was die Philosophen daraus gemacht haben, ist nicht nur von grandioser Klarheit, sondern zeugt auch bis heute, wie ich finde, von tiefer Einsicht in die Realität der menschlichen Gefühle. Was aber genau haben die Philosophen des antiken Griechenland eigentlich gedacht und wozu haben sie damals geraten? Da scheint ja, wie ich finde, eine ganz wichtige Anregung drin zu stecken, nämlich dass man privaten Neid, welche Ursachen der auch immer hat, staatlich zähmt. Ist das überhaupt möglich? Ist das für uns praktikabel noch?
Ich denke, die Griechen sind davon ausgegangen, dass was Menschen charakterisiert, ist das Streben nach etwas, das Strebevermögen, wie die Griechen sagen. Und der Neid ist sozusagen die Kehrseite dann davon, von denen, die sich vergleichen. Die Idee der Griechen war, dass man das einbinden muss, eine starke Polis-Ordnung, kultureller Art, dem Gesetz unterstellen, dass man dann sozusagen das positiv nutzen kann, und wir werden ja vielleicht noch drauf kommen, eben um Schaffenskraft, Aufstiegswillen und ähnliche Dinge hervorzubringen. Und ich denke, das ist eine der Ideen, die man aus dem griechischen Schrifttum mitnehmen kann, dass das eine Möglichkeit ist, die der Neid auch beinhaltet.
Also für mich war diese These eigentlich die, privaten Neid vermeiden und dafür konstruktive Rivalität in der Öffentlichkeit drin zu haben. Das ist ja eine ganz große Frage, weil ich meine, konstruktive Rivalität ist ja eigentlich das Positive am Neid. Ich nehme den anderen als Herausforderung. Nur was Aristoteles sich da denkt, das scheint mir ein bisschen schwierig zu sein, weil wir wissen ja, konstruktiv rivalisieren kann man in einer Gesellschaft, wo man einander anerkennt. Also wo man jeder dem anderen eigentlich sagt, du bist in Ordnung, aber schau, ich bin noch ein bisschen besser. Du bist wunderbar, aber ich bin noch ein bisschen besser. Und dann gibt es eine konstruktive Rivalität.
Und die Anerkennung haben wir heute nicht mehr. Und
diese Anerkennung haben wir nicht. Wir haben eine Konkurrenzkultur, aber wir haben keine Anerkennungskultur. Und jetzt dieser private Neid, der jeder hat, wo, also mehr oder weniger, oder? Man haben ja nicht alle Leute gleich Neid. Aber wenn Neid, wenn Menschen Neid haben, dann ist dies zur konstruktiven Rivalität ist ein riesengroßer Schritt. Mhm. Und ich glaube, das kann man nicht mit einem Dekret sozusagen, kann man das
staatlich,
hinkriegen. Staatlich verordnet.
Auch nicht im Sozialstaat.
Okay, aber so ist es bei Aristoteles auch nicht gemeint. Ne? Aristoteles erinnert uns an eine Wahrheit, die wir leider gerne vergessen. Nämlich der Mensch ist ein Zoon Politikon. Und wir haben eine gegenteilige Tendenz in der Gesellschaft. Nämlich, dass wir Individualismus verwechseln mit irgendwelchen asozialen Atomen. Nicht? Aber sozusagen das Individuum ist selbst ja ein gesellschaftliches Produkt und nicht und in, auch in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft entsteht das Individuum. Das heißt, auch mit anderen Menschen entsteht das Individuum. Das war sehr schön, dass darauf aufmerksam gemacht wurde. Agon, nicht? Der Kampf miteinander, nicht? Und das ist genau das, was wir eben auch zum Beispiel im Sport erleben, nicht? Dass die Menschen sich aneinander messen, nicht? Und das hat noch gar nicht dieses giftige Moment, nicht? Das Giftige kommt durch etwas anderes hinein und besonders sieht man, das kann man sehr schön wiederum an Teamsportarten kann man das sehen, nicht? Dass plötzlich eine Form des Egoismus hineinkommt und das ist etwas, was verpönt wird, im Team verpönt wird und das lernt man auch über Sport und das ist eigentlich tatsächlich das Erlernen dieses Zoon Politikon Charakters des Menschen und das ist durchaus etwas Erinnernswertes, was Aristoteles da gesagt hat.
Kommentar dazu noch?
Ja, ich finde das insofern interessant und möchte das auch fortsetzen. Der Mensch ist ein öffentliches Wesen und was wir verhindern müssen, und das ist etwas für unsere Zeiten, dass der Neid ins Private abdriftet. Weil da ist er nämlich in Hass, Gift.
Ja, aber der Mensch ist nicht nur ein öffentliches Wesen.
Und wenn ich ihn in die Öffentlichkeit bringe, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, ihn erstens zu akzeptieren als eine Gegebenheit des Menschen und zweitens zu sehen, was mache ich damit. Und ich stimme ihm da völlig zu, dass sozusagen in der Öffentlichkeit auftreten, hat die Hannah Arendt mal gesagt, das ist überhaupt das, was Menschen ausmacht.
Aber der Mensch ist nicht nur ein öffentliches Wesen, der Mensch ist ein privates Wesen auch und es ist auch ein Bindungswesen. Und wenn Sie vom Sport sprechen, also das, da natürlich ist, wird im Sport, kann in einer Mannschaft und so weiter, da, man schließt sich zusammen, man rivalisiert miteinander, aber da spielt der persönliche, private Neid durchaus eine große Rolle, bis hin zu Vertauschen von Urinproben und so weiter. Also,
ja, aber das ist nicht eine Frage des Sports, nicht? Sondern das ist tatsächlich...
Nein, das ist der Mensch.
Nein, das ist nicht der Mensch, das ist die Gesellschaft. Und das ist ein Unterschied.
Sehen Sie, das Problem ist doch, wenn Sie diese Dinge in sich reinfressen, wie man so schön sagt. Ja. Dann lernen Sie Menschen kennen, denen man gelegentlich begegnet. Das ist eine merkwürdige Mischung zwischen Unterwürfigkeit und Aufsässigkeit. Das sind die irritierendsten überhaupt. Und das sind solche Leute, die nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten, die ihr Leben in ihrem Kopf führen, die vielleicht sich noch mit Soap-Operas unterhalten, aber die im Grunde genommen die Diskussion, was ist das Richtige am Neid? Ist es ein Ausdruck von Ungerechtigkeit oder ist es ein Ausdruck einer persönlichen Fehleinschätzung? Nicht mehr zulassen und damit konservieren.
Ich mache mal einen Vorschlag, dass wir uns sozusagen von einer anderen gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Ebene aus nähern, nämlich von der religiösen. Und Invidia, also das lateinische Wort wird ja meist übersetzt als Neid, manchmal auch Missgunst, Eifersucht, ist theologisch gesehen, bei uns im Christentum zumindest, ein sogenanntes Hauptlaster. Denn Neid selber, theologisch geredet, ist noch keine Sünde im engeren Sinn, aber er führt dazu, Sünden zu begehen. Ist sozusagen der Nährboden, auf dem dann das Böse gedeiht. Und deshalb spricht man auch vom Neid als einer der sieben Wurzelsünden. Und das sind die, was umgangssprachlich immer, aber falsch, Todsünde heißt. Den sieben Wurzelsünden sind ikonografisch, also bildlich, einzelne Dämonen zugeordnet. Und beim Neid ist es der Leviathan. Das ist das babylonische Seeungeheuer in Gestalt einer Schlange oder eines alles verschlingenden Drachens. Nun werden Sie sagen, gut, das ist alles Mythologie und bildliche Darstellung, was soll's, was steckt dahinter? Es ist hochinteressant, welche Antworten die Religionen auf das Neidproblem geben und zu welchen Lösungen sie raten. Seltsam ist ja, dass man im Christentum den Glauben an den bösen Blick übernommen hat. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum deutsche Touristen regelmäßig in der Türkei gerne Nasa Boncuk kaufen. Das ist der Stein oder der Schutz gegen den bösen Blick. Sie haben das im Film eben schon mal gesehen. So sieht's aus hier. Gibt's in sämtlichen Läden zu kaufen. Es gibt aber noch ganz andere Formen. Das hier zum Beispiel ist die Hand der Fatima. Die schützt hier unten, da sieht man es. Und dann die freudianische Deutung überlasse ich Ihnen selber. Die brasilianische Figa auch ein Schutz vor Neid. Und ich glaube, hier kann man die Freudsche Deutung, ich drehe es mal so mit dem Finger, kann man klar sehen. Frau Kast, der Buddhismus sagt, Neid ist Leiden. Ich glaube, dem würden wir alle zustimmen. Also wer neidisch ist, leidet. Aber im Grunde genommen liegt diesem Neid eine Unwissenheit zugrunde. Nämlich wir nehmen nur die Differenz wahr, das, was uns unterscheidet. Wir nehmen aber nicht die Einheit sozusagen von uns Lebewesen wahr. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich glaube, das ist auf einer sehr hohen Ebene, wäre ja das eigentlich eine Lösung des Neidproblems. Also dieser Satz am Schluss, wir sind eigentlich alle. Das kennen wir ja aus der Traumdeutung. Wenn wir träumen, dann haben wir den Eindruck, das ist ja unsere Produktion und alle diese Gestalten, von denen wir träumen, das bin ja eigentlich im Grunde genommen auch ich. Also ich bin eigentlich alles. Und von daher ist es natürlich unsinnig zu sagen, der andere hat so viel mehr. Und ich müsste das auch haben. Das ist ja das Schlimme am Neid, dass man so einen inneren Dämon hat, der sagt, der andere hat alles, ich habe nichts und eigentlich müsste ich es auch haben und es ist ungerecht, ich müsste sogar eigentlich noch mehr haben.
Und ich kann nur richtig leben, wenn ich es habe.
Ja, genau. Und deshalb leide ich ja so. Und ich sage ja damit psychologisch immer, ich müsste eine andere sein und dann wäre mein Leben in Ordnung.
Können Sie mit dem religiösen Rat was anfangen? Bei den Griechen hat man ja schon gesagt, so ein Politikon. Jetzt ist ja sozusagen ein anderer gemeinschaftlicher Zugang zum Thema Neid und Neidlösung da. Können Sie da was mit anfangen?
Ja, das Tatwamasi ist ja etwas, auch was Freud sehr beeindruckt hat und was er ja auch in seinen Schriften erwähnt hat, nicht? Und das bedeutet ja auch, denken Sie an Schopenhauer, nicht? Das ist, und Horkheimer hat das ja auch hochgehalten, nämlich die Solidarität alles Lebendigen, nicht? Und die Solidarität alles Lebendigen kann nur dann zustande kommen, wenn bewusst wird, was die aggressiven Strebungen im Menschen sind und die eben nicht in diesen destruktiv-privatistischen Charakter, nämlich ins eigene Herz zurückgehen, in diese Schlangengrube, wie ganz richtig gesagt wird, diese Schlangengrube. Das Problem im Christentum ist nur, dass der Neid verpönt wird. Und da möchte ich doch eine andere Gestalt hier hervorheben und das ist Spinoza. Nicht Spinoza, der in einer großartigen Weise den Neid analysiert hat in seiner Affektenlehre und nicht moralisch verpönt hat. Mhm. Nicht? Aber er hat sehr deutlich gesagt, und klarer kann man es nicht sagen, Invidia est odium. Nicht? Der Neid ist Hass. Und es ist der Hass, der hier geht es nur bei Spinoza darum, gesellschaftliche Qualitäten als Naturqualitäten zu erkennen. Das heißt, ich bewerte sie gar nicht moralisch, sondern ich denke darüber nach, in der Ethik, wie können sie gesellschaftlich verwandelt werden. Nicht? Und darum geht es in der Ethik. Und hier haben wir verschiedene Lösungsversuche jetzt gesehen. Nicht? Und der Buddhismus macht Lösungsversuche. Nicht? Und die Philosophie, die aufklärerische Philosophie, hat auch Lösungsversuche angestrebt, die uns vielleicht näher liegen, aber die wir durchaus miteinander verbinden können. Denn hier geht es tatsächlich um die Lösung, wie wird Aggression vergesellschaftet. Wir können nicht die Aggression nur verteufeln. Wenn wir die Aggression verteufeln, nicht, werden wir einfach lebensunfähig.
Aber da machen wir doch im Grunde genommen alles verkehrt. Also wenn man sich die Bild-Zeitung von heute, und ich habe ja am Anfang der Sendung Bild-Zeitung auch zitiert, und Stichwort ist ja auch schon mal gefallen, wenn man sich das anguckt, da wird doch gerade das Gegenteil geschürt. Also da wird gesagt, Leute, grenzt euch ab von denen, haut denen auf die Nase oder nehmt euch, was euch eigentlich gehört. Und da wird nicht gesagt, ihr seid die anderen.
Ja, man kann mit dem Neid spielen und ich glaube, was die Religionen sehr früh verstanden haben, dass der Neid zum Menschen gehört, zur menschlichen Existenz gehört. Man kann also nicht sagen, sei nicht neidisch. Das ist eine unsinnige Aussage.
Sagt ja auch keine von den Religionen.
Ja,
ne?
Sondern die wissen, dass das so ist. Es geht um diese Giftgruben, es geht um das Leid, das die Menschen und die Gesellschaften daran haben. Und alle Religionen haben ja auch etwas Katharsisches, etwas Säuberndes, etwas Reinigendes. Und ich glaube, dass es wir mit dem Neid machen, ihn sozusagen als eine unerwünschte soziale Nebenerscheinung, die eigentlich nicht da sein sollte, ihn so zu sehen und ihn dann mit ihm zu spielen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, gerade in Deutschland.
Ich glaube einfach, man muss unterscheiden zwischen neidisch sein und neidisch handeln. Also wenn die Religionen, ich weiß nicht, ob die Religionen da den Unterschied machen. Ich meine, die haben eben noch nicht so viel von Affektregulation verstanden, wie wir das heute tun. Aber ich kann neidisch sein und dann dieses Neidgefühl anschauen. also zulassen. Also ich denke,
ich erkenne es an.
Mit all den heftigen Gefühlen gehen wir am besten so um, dass wir sie gelassen an uns vorbeiziehen lassen und genau hinschauen, was ist jetzt eigentlich bewusst werden darüber. Wenn ich neidisch bin, muss ich aber nicht neidisch handeln. Das kann ich mir verbieten. Mhm. Und das wären dann wieder die 10 Gebote, oder? Du sollst nicht. Aber ich kann nicht es mir verbieten, bevor ich selber nicht gesehen habe.
Aber das Paradoxe am Neid ist ja, dass man auf die Leute, die neidisch sind, nicht neidisch ist. Nicht? Und nicht neidisch sein müssen, weil der Neid ist die Strafe selbst schon. Und das ist hier wunderbar in dem Giotto, kommt das heraus. Nicht? Dieses sich selbst verzehren, spritzt sich Gift in die Augen. Nicht? Man muss die Welt giftig anschauen, um neidisch zu sein. Nicht? Und das macht die Bildzeitung, und da haben Sie völlig recht, das ist verkehrt. Und das muss man auch kritisieren. Nicht? Aber dieses, wie Sie sagten, spielen mit dem Neid, die meinen das doch gar nicht ernst. Nicht? Sondern das ist eine Spielerei. Und jeden Morgen nicht, kann ich dafür 70 Cent meine Aggressionen nicht, da irgendwie loswerden und sagen, der verdient zu wenig, der liegt auf der faulen Haut und so weiter. Oder diese Schweine und sonst etwas verteilen das Geld oder die Blödmänner da von der Bank. Nicht? Dann sieht man das, was weiß ich, wer neidisch ist, der analysiert doch gar nicht. Nicht? Entweder kann ich sagen, nicht, was ist denn da eigentlich passiert mit der Überweisung von 300 Millionen am Montag an eine pleite gegangene Bank? Was ist da passiert? Entweder kann ich sagen, Mensch, da sitzt ein Vollidiot an der Spitze. Was macht der? Passt der überhaupt nicht auf? Oder aber, wenn ich weniger neidisch bin und nachdenke, ist, sind da nicht irgendwelche Deals gelaufen, Absprachen hinter den Kulissen? Nicht? War da nicht noch irgendwie eine Bringeschuld oder sonst etwas? Nicht? Und dann nicht komme ich der Sache, den gesellschaftlichen Verhältnissen viel besser auf die Spur, als wenn ich neidisch bin und zornig bin. Ich werde niemals das Geld verdienen, was der verdient. Ich will aber auch nicht so leben. Ich möchte nicht dieser Idiot sein, der dann in der Bildzeitung angeprangert wird, nicht? Und den Leute auch zu Recht verachten oder aber verdächtigen.
Ich komme nochmal auf den Anfang zurück, also die Unterschiede, die es ja zwischen uns gibt. Und nicht jeder Unterschied führt gleich zum Neid, was zur Frage führt, was denn in uns den Unterschied dann eigentlich macht. Also wann wird der Neid zum Beispiel pathologisch? Gibt es verschiedene Neidformen? Was macht uns neidisch? Was macht unsere Psyche krank? Und wie entsteht der Neid in uns? Wir haben uns daher mal mit Entwicklungsbiologie des Neides und mit der Psychologie des Neides befasst. Ja, die anderen, die ich beneide, Frau Kass, wie ist das mit der Entstehung des Neids? Angeboren, anerzogen, erworben, wenn ja, wann?
Also ich würde schon sagen, dass der Neid zu uns Menschen gehört, sonst hätten wir ja nicht neidische Götter, die ganzen Religionen voll von Neid. Also das ist sicher etwas, was ein Universal ist, was eine anthropologische Konstante ist. Man weiß aber von den Kindern, dass das war auch in einem dieser Filme, dass sie erst etwa ab 2, 2,5 Jahren Anzeichen von Neid erkennen lassen. Und das hängt damit zusammen, dass in diesem Alter man auch nachweisen kann, dass die Kinder ein Bewusstsein von sich selber haben und damit gekoppelt auch ein Selbstwertgefühl. Also 2-Jährige haben ein nur gutes Selbstwertgefühl, sagt zumindest die Forschung im Moment, und 2,5-Jährige haben dann auch ein schlechtes Selbstwertgefühl, also Scham und so weiter. Und da müsste dann eigentlich auch der Neid kommen. Aber nun hat der Neid natürlich frühkindlich eine Basis. Je besser das Selbstwertgefühl ist, also je besser eigentlich die Bindung war zu den Bindungspersonen, je mehr man den Eindruck hat, ich bin ein erfreulicher Mensch in einer erfreulichen Welt, umso weniger werden wir nachher neiden müssen. Sind auch nicht alle Menschen gleich neidisch, nicht? Man kann auch nicht einfach sagen, Menschen sind neidisch. Also Basis für gutes Selbstwertgefühl, für eben anerkannt werden, lächelnd angeschaut werden, das bedeutet im Grunde genommen, dass ein Kind auch später sehr viel besser gönnend sein kann. Dann kommt aber natürlich auch, wir müssen ja auch eine Identität entwickeln. Und unsere Identität, die hat ganz viele Komponenten, aber eine Komponente ist der Vergleich mit anderen und in einer Familie natürlich der Vergleich mit den Geschwistern. Und je nachdem, was so die Dynamik in der Familie ist, wird hier auch wieder entweder mehr Neid geschürt oder weniger Neid. Also so ganz plakativ gesagt, Familien, wo man einander versichert, wir sind alle in Ordnung. Aber wir sind unterschiedlich und unsere Unterschiede, das ist ein Anreiz, dass wir uns verbessern und dass wir uns verändern. Also da kommt eher das konstruktive Rivalisieren.
Jetzt kann man ja nicht sagen, dass die Gesellschaft eine Familie ist. Das wäre um Gottes Willen, glaube ich, völlig falsch. Aber eine Wahrheit ist doch da drin, wenn wir uns versichern würden, ähnlich wie das vielleicht in einer guten Familie passiert, dass wir mit unseren Unterschieden in Ordnung sind, wird es doch vermutlich weniger Neid in der Gesellschaft geben. Oder ist das zu illusionär?
Nee, das ist nicht zu illusionär. Es gibt nur eine Schwierigkeit. Und die eine Schwierigkeit ist die, dass wir eben das gute Selbstwertgefühl unter anderem auch dadurch beziehen, dass wir besser sind als der andere.
Richtig, das macht es schwer.
Das macht es einfach auch schwer. Aber grundsätzlich würde ich schon meinen, dass so diese Idee, wir sind alle in Ordnung. Und wir versuchen miteinander etwas zu machen und wir versuchen auch die Unterschiede zu nützen. Also ich glaube, das wäre eine gute Basis.
Was sagen Wirtschaft und Soziologie?
Also ich würde sagen, bürgerliche Gesellschaften basieren ja grundlegend darauf, dass sie die Menschen anerkennen. Sonst könnten wir ja gar nicht gegenübertreten als Gleiche, als Menschen mit Rechten und Pflichten. Die Probleme fangen bei der Differenzierung an und wenn wir nochmal auf die Diskussion zurückkommen, es gibt ja eine positive Form zu sagen, ich bin richtig neidisch auf dich. Ja, dann wissen wir genau, aha, der bewundert mich und er findet das gut, was ich gemacht habe. Er möchte es auch tun.
Aber er spricht darüber.
Er spricht darüber.
In das dem ist Moment, nicht der böse Neid.
Nein, genau. Aber den brauchen wir ja genau. Und die andere Form ist sozusagen die inszenierte Form des Neids, die nicht gesagt wird, die in sich reingefressen wird und die dann eben über Medien inszeniert wird und gefüttert wird. Das ist genau wie diese ganzen Moraldiskurse, die in solchen Zeitungen geführt werden. Die sind alle inszeniert. Die sind zu Unterhaltungszwecken da. Die sind völlig beliebig. Mal haut man auf die Reichen ein, immer auf so Cluster, mal auf die Sozialhilfeempfänger, dann auf die Faulen, irgendwas. Weil wir diese Diskurse über das, was uns bewegt, sozusagen abgetreten haben an Medien, wo das inszeniert wird.
Ja, und ich meine, ich möchte an dieser Stelle einfach an eine ganz alte Schrift erinnern, nämlich von Freud, nicht? Massenpsychologie und Ich-Analyse. Ein wunderbares im 9. Kapitel da, ein wunderbarer Abschnitt, wo er nämlich sagt, dass der Neid in der Kinderstube entsteht, nicht? Wie Sie eben gesagt haben, nicht durch die, der Geschwisterneid. Und wenn ich an mich selber denke und so, genau da war ich neidisch, nicht? War ich neidisch auf meinen älteren Bruder, was der alles durfte und was der alles konnte, nicht? Und das ist eine ganz produktive Form von Neid, ohne mich selbst zu loben, nicht? Und umgekehrt war es auch so, nicht? Denn natürlich war er irgendwie neidisch, irgendwie, dass der Kleine wird verwöhnt und so weiter und so fort. Nicht und nicht, das führt aber dazu zu einem sozialen Verhalten und Sie haben ganz richtig gesagt, die Familie ist nicht die Gesellschaft, nicht, aber tatsächlich die Familie ist ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft und das sollten wir nicht vergessen und ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht in diesem Frühjahr, da bin ich in Rio de Janeiro gewesen und also wenn es eine Gesellschaft mit sozialen Unterschieden gibt, dann muss man sagen, es ist die brasilianische Gesellschaft, es ist furchtbar und es ist auch empörend, wie diese soziale Ungleichheit dort verteilt ist. Ich habe noch nie eine Gesellschaft gesehen mit so wenig neidischen Menschen. Das hat mich begeistert. Und das hat auch etwas damit zu tun, geradezu mit den Familien. Das war besonders eine ganz tolle Erfahrung in den Favelas. Gerade weil die Gesellschaft so schlecht funktioniert, nicht, hat die Familie so eine ganz besondere Funktion. Und jeder weiß das. Und ich arbeite da eben über Fußballmigration, nicht auch von Kindern. Und das ist eben sehr, sehr interessant zu sehen, dass es hier auch eine Verantwortung gibt. Nämlich derjenige, der es schafft, der muss auch etwas der Familie zurückgeben. Und die Kinder, das ist ganz interessant zu beobachten, die wählen sich aus, wer der Beste ist. Und nicht, natürlich wird der beneidet, der beste Spieler, nicht, aber gleichzeitig nicht, sagen sie auch, du musst es schaffen und wir helfen dir, dass du es schaffst. Und nicht dieser familiale Zusammenhang, ich will das überhaupt nicht idealisieren, sondern das ist eben nicht im spinozistischen Sinne tatsächlich, nicht, es ist eine Wechselwirkung, etwas Geometrisches, nicht, weil die Gesellschaft so schlecht ist, spielt die Familie eine viel größere Rolle, nicht. Hier haben wir natürlich eine viel produktivere Gesellschaft, auch mit mehr Verteilungsgerechtigkeit im Vergleich zu Brasilien, es ist gigantisch, wie gerecht es hier bei uns zugeht, nicht? Dadurch aber haben wir auch Auflösungserscheinungen in der Familie und ich sage gerade nicht Neid aus der Kinderstube, nicht? Die Kinderstube, die gibt's ja gar nicht mehr mit Geschwistern, nicht? Und die Normalfamilie ist, wenn nicht kinderlos, ne, ist die mit einem Kind, nicht? Und wo soll das eine Kind das lernen? Das heißt also in der Schule, nicht? Also, und da wird's schon kritisch, nicht? Oder in den eben Institutionen, die zur Schule hinführen.
Also Familie haben wir gesagt, ist ein positiver Punkt. Wir wollen zum Schluss nochmal versuchen, ob nicht Neid auch Teil jener motivierenden Kraft ist, die vielleicht ungute Wurzeln hat, aber dann so ein bisschen frei nach Mephisto am Ende doch was Positives schafft.
Entgegen der herkömmlichen Wahrnehmung ist Neid viel mehr als ein schädliches und verwerfliches Gefühl. Neid ist wichtig für das menschliche Zusammenleben, für Konsum, Motivation und Produktivität. Psychologen und Soziologen sprechen neben dem schwarzen Neid, der krank und unglücklich machen kann, auch vom weißen, einem höchst positiven Gefühl. Neid treibt vorwärts, hilft gegen soziale Ungerechtigkeit zu kämpfen und bestehende soziale Hierarchien in Frage zu stellen. Die Idee der französischen Revolution von Gleichheit und Brüderlichkeit ist aus großem Leid, aber auch aus Neid entstanden, dem Sozialneid. Hier schaffte Neid eine Voraussetzung für Chancengleichheit und zeigte die Notwendigkeit an, die Gesellschaft zu verändern. Neid besitzt eine regulierende Eigenschaft innerhalb von Gruppen. Kein anderes Gefühl erzeugt mehr Konformität, wie die Furcht, beim anderen Neid zu erwecken und dafür geächtet zu werden. Neid besitzt somit verbindende Eigenschaften und verhindert zugleich, dass sich die Gesellschaft in verschiedene extreme Einzelgruppen aufspaltet. Beispielsweise stehen Menschen, die wenig erwirtschaften, unter dem Druck, mehr leisten zu müssen. Ihre vermeintliche Untätigkeit auf Kosten anderer gönnt ihnen niemand. Andererseits werden Menschen in der Gesellschaft verachtet, die ihren Reichtum übertrieben zur Schau stellen und sich damit über andere zu erheben versuchen. Der Neid auf Qualitäten oder Fähigkeiten anderer kann Anregung sein, eigene Talente zu entdecken und an seinem schwachen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Nimmt man sich den Beneideten zum Vorbild, kann er zum Antriebsmotor werden, der zu eigenen Höchstleistungen anspornt. Dann ist Neid, wie Schopenhauer einmal bemerkte, die höchste Form von Anerkennung.
Können Sie damit was anfangen?
Also mir kommt das zu idealistisch vor. Ich finde schon, dass Neid positive Seiten hat. Also wenn ich neide, muss ich mich fragen, möchte ich eigentlich gerne eine andere sein? Mache ich genug aus meinem Leben? Also ich kann noch einmal was anderes machen. Oder ich muss mich fragen, stimmt mein Selbstbild? Oder aber eben, es müssen politische Veränderungen herkommen. Mhm. Aber so dieses, dass Neid dazu bewirkt, dass man so nivelliert wird, Neid verdirbt doch die ganze Freude. Also ich finde hier, das ist für mich ist das viel zu idealisierend.
Ja, ich denke, das hat etwas Idealistisches natürlich, aber es steckt auch ein Stück Wahrheit darin, das wir einfach wahrnehmen müssen. Wenn wir den Neid als das nehmen, was er ist, nämlich zum Menschen gehörend, und dass er dazu führt, dass wir unsere Fähigkeiten, Eigenschaften und Leistungen mit denen von anderen vergleichen und zu einem Urteil kommen, dann muss das ja nicht unbedingt heißen, dass dieses Urteil negativ ausfallen muss. Das Urteil fällt dann negativ aus, wenn die Kommunikation über dieses Thema eben solche nicht mehr in kleinen Gruppen in der Familie läuft, wo das aufgefangen wird, sondern in einer brutalen Öffentlichkeit, wo Erfolgstypen vorgeführt werden, Erfolgsstories vorgeführt werden. Und wenn du dich dann daran misst als kleiner, normaler Mensch, dann kannst du eigentlich nur zur Auffassung kommen, dass du irgendwie dein Leben verfehlt hast. Und das schüren wir systematisch. Und es gibt keinen Weg, wo die Menschen mit diesem Gefühl hinkommen, außer nach innen, in sich selbst oder eben in der vorgeführten Kommunikation. Was wir ändern müssen, ist meiner Meinung nach die negative Einstellung zum Neid. Die Neid gehört zum Streben des Menschen. Sie hat etwas Positives, sie hat Anerkennung für andere, sie hat einen Anspruch zur Leistung, sie hat auch etwas Reinigendes.
Oh, aber es ist auch total zerstörerisch. Aus Neid und aus Hass kann man zerstören.
Diese Linie darf man eben nicht überschreiten.
Also Sie haben eben zu Recht darauf aufmerksam gemacht, also Sie haben es nicht so benannt, aber dass es in der Gesellschaft ein Machtkalkül gibt und ich oft diese Machtkalküle einfach überhaupt nicht durchschaue und ein Rädchen im Getriebe bin und dann habe ich keine Chance.
Ja, aber das ist genau das Problem und deswegen wird das auch zum Beispiel eben, wenn ich mal heute meinen Hauptfeind die Bild-Zeitung ernehme, wird das auch geschürt, weil ja das Neidgefühl ist die Bestätigung der Ohnmacht. Mhm. Nicht? Das ist ja das Gefühl, nicht? Ich kann gar nichts ändern, nicht? Also verlagere ich das ins Gefühl, nicht? Und weg vom Handeln. Nicht? Und das ist ja immer das, nicht? Ich kann ja nichts tun und so weiter, denen geht's zu gut und mir geht's zu schlecht und das ist ja furchtbar. Also dieses im Neid stecken bleiben, das ist doch das Problem. Nicht die Neid verwandeln, nicht? Darum geht es. Und deswegen, glaube ich, ist der Schopenhauer am Ende da falsch interpretiert. Ja, ja. Nicht? Der Schopenhauer meint ja etwas ganz anderes. Für ihn ist ja die höchste Form der Anerkennung ist nämlich durch Negativität, ist es für mich, nicht? Für mich der Ansporn, etwas zu werden. Und da gibt es die witzigsten Leute, die genauso gedacht haben. Lichtenberg zum Beispiel. Oder auch Nietzsche, nicht? Der Lichtenberg sagt das sehr, sehr schön, nicht? Da sagt er irgendwie, das Lob über meine Bücher und so weiter, das interessiert mich nicht so besonders. aber der Tadel, den bin ich nie böse, nicht? Sondern es kommt ja nicht auf meinen Neid an, sondern den Neid der anderen zu erregen. Das macht mir Spaß.
Ja, und
deswegen ist. Genau, nicht? Und deswegen schreibe ich sozusagen, der Neid der anderen wird zu meiner eigenen Produktivität. Das ist Lichtenbergs Lösung des Problems.
Ich finde es gut. Ganz kurz zum Schluss noch, haben noch wenig Zeit. Ich spüre das Neidgefühl immer aufkommen, weil ich die Bild-Zeitung gelesen habe. Was tue ich am besten?
Also ich finde einfach, man sollte nicht diesen Neid herbeischreiben, oder? Also dieses,
Wir bemühen uns, ja.
Ist wenigstens, sind dies noch die Gratiszeitungen, muss man nicht bezahlen. Was macht man? Ich schaue meinen Neid an, ich schaue, was macht das mit mir? Will ich etwas verändern? Kann ich etwas verändern? Und vor allem eben nicht dieses, ich kann überhaupt nichts verändern. Mhm. Weil es käme natürlich auch noch die Frage, ich kann, wenn ich sehr neidisch und aggressiv neidisch bin, kann ich auch traurig darüber sein, dass ich so destruktiv werde. Und dann finden wir meistens dazu, was wir haben. Nicht, was wir nicht haben, sondern was wir haben.
Und, das heißt
und da käme dann Freude, Dankbarkeit und so weiter.
Und das Selbstwertgefühl.
Und das Selbstwertgefühl.
Auch wenn ich Sie so abgewürgt habe,
ja,
ganz herzlichen Dank. Soweit zu heute zum Thema Neid und Neidgesellschaft, meine Damen und Herren. Literaturhinweise, weitere Informationen zu unserer Sendung und auch die ganze Sendung im Netz zum Sehen und Hören finden Sie immer auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend ohne Neid. Und falls Sie wollen, dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Es geht um die Frage des weltweiten Hungers.